Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das sind die Themen. Zuerst US-Präsident Barack Obama und seine Strategie für Afghanistan und Pakistan.
We have a clear and focused goal: to disrupt, dismantle and defeat Al-Qaida in Pakistan and Afghanistan.
Wir haben ein klares und eindeutiges Ziel, Al-Qaida zu schädigen, zu zerstören und zu schlagen. Dazu der Bericht aus Washington und die Frage, wie kommt das in der NATO an? Dann, in Pakistan sterben 50 Personen bei einem Selbstmordanschlag nahe der afghanischen Grenze. Der italienische Regierungschef Silvio Berlusconi feiert sich und seine neue Partei. In der Schweiz werden weniger Menschen von einem Sozialwerk zum anderen geschoben als bisher angenommen, dazu die Studie. Und vom Leben am Rande des Honigtopfs. Alfonso und Guadalupe Lopez schuften im Paradies und kommen doch auf keinen grünen Zweig. Besuch bei Farmworkers in Kalifornien, hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fatzer und Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten des Tages.
US-Präsident Obama will sich in Afghanistan künftig auf den Kampf gegen die Terrororganisation Al-Qaida konzentrieren. Die Situation in Afghanistan werde immer gefährlicher, sagte Obama bei der Präsentation seiner neuen Afghanistan-Strategie. Ziel seiner Strategie sei, künftig vor allem die Zufluchtsorte der Al-Qaida zu zerschlagen. Dabei werde man sich vermehrt auch auf Ziele in Pakistan konzentrieren. Zudem will Obama die US-Truppen in Afghanistan aufstocken und die zivile und wirtschaftliche Hilfe für das Land verstärken. Er rief auch andere Länder zu einem größeren Engagement in Afghanistan auf. Zu diesem Zweck solle eine Kontaktgruppe geschaffen werden, der auch Iran, Russland und China angehören sollten, so Obama. Afghanistan, Pakistan und die EU begrüßten die neue US-Strategie. In Pakistan sind bei einem Selbstmordanschlag auf eine Moschee rund 50 Menschen getötet worden. Die Bombe explodierte während des Freitaggebets. Laut Angaben der Behörden ereignete sich der Anschlag in einer schwer zugänglichen Stammesregion an der Grenze zu Afghanistan. Die Gesundheitskommission des Nationalrats ist gegen die Revision des Unfallversicherungsgesetzes. Sie hat die Vorlage knapp abgelehnt. Dies unter anderem mit der Begründung, der zuständige Bundesrat Pascal Couchepin habe die Kommission schlecht begleitet. Während der letzten dreitägigen Sitzung sei Couchepin nie dabei gewesen. Das Nein der Gesundheitskommission zur Revision des Unfallversicherungsgesetzes heißt, dem Nationalrat wird empfohlen, nicht darauf einzutreten. In der Schweiz erhält jede fünfte Person, die vom Alter her noch arbeitsfähig wäre, Arbeitslosengeld, eine Invalidenrente oder Sozialhilfe. Das zeigt eine Untersuchung des Bundes über die Jahre 2004 bis 2006. Die Studie hat auch untersucht, ob die Personen von mehreren Sozialwerken unterstützt werden oder von einem zum anderen wechseln. Es zeigt sich, fast 10% werden mehrfach unterstützt. Am häufigsten erhalten IV-Rentner gleichzeitig Sozialhilfe. 8% wechseln, und zwar am häufigsten von der Arbeitslosen- zur Sozialhilfe. Und jeder Dritte, der von der IV abgewiesen wurde, landet später ebenfalls bei der Sozialhilfe. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus ist besorgt über zunehmende Gehässigkeiten gegen Deutsche in der Schweiz. Deutsche der heutigen Generation hätten ein Recht darauf, nicht mit dem Nazitum in Verbindung gebracht zu werden, mahnt die Kommission. Dies gelte insbesondere im Hinblick auf verbale Entgleisungen rund um das Bankgeheimnis zwischen Deutschland und der Schweiz. Solche Anfeindungen belasteten den gesellschaftlichen Frieden, kritisiert die Rassismuskommission. Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich sicher und schauen vergleichsweise optimistisch in die Zukunft. Das zeigt die jährliche Umfrage der ETH Zürich. Als größte Bedrohung wird zurzeit die Umweltzerstörung wahrgenommen. An zweiter Stelle stehen die Rohstoffe, die knapper werden, und erst dann die Wirtschaftskrise. Im Bericht heißt es dazu aber auch, dass die Menschen häufig verzögert auf wirtschaftliche Veränderungen reagierten. Die Komplementärmedizin soll als Ergänzung zur Schulmedizin in der Verfassung verankert werden. Mit dieser Forderung hat das Ja-Komitee in Bern seine Argumente für die Volksabstimmung von Mitte Mai dargelegt. Sagt das Volk Ja, müssen Bund und Kantone alternative Heilmethoden, zum Beispiel die Homöopathie oder die traditionelle chinesische Medizin, im Gesundheitswesen berücksichtigen. Die Wahl eines neuen Generaldirektors der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA ist vorerst gescheitert. Weder der japanische Diplomat Yukiya Amano noch sein südafrikanischer Gegenkandidat Abdul Samad Minty erreichten an der Sondersitzung der IAEA die erforderliche Zweidrittelsmehrheit. Nun wird ein weiterer Wahlgang nötig, für den neue Kandidaten nominiert werden können. Der bisherige Amtsinhaber, Friedensnobelpreisträger Mohamed El-Baradei, tritt im November nach 12 Jahren im Amt zurück. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 4.872 Punkten minus 1,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 7.807 Punkten minus 1,5%. Der Euro wird zu einem Franken 52,24 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 14,66. Das Wetter: am Abend und in der Nacht gibt es im Jura noch einige Schauer, in den Alpen bläst der Föhn. Morgen zeigt sich im Osten dank Föhn zunächst noch die Sonne, dann setzt von Westen Regen ein. Die Schneefallgrenze sinkt von 1500 gegen 800 Meter. Die Höchsttemperatur liegt bei 10, mit Föhn bei 15 Grad. Im Süden fällt morgen immer wieder Regen bei rund 10 Grad. Am Sonntag geht es trüb und nass weiter. Im Norden fällt Schnee teilweise bis auf 600 Meter. Die Temperatur reicht im Norden 6, im Süden 12 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und 4. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. FPAC. Neues Wort und neue Tonlage in Washington. Präsident Obamas Afghanistan-Strategie ist auch eine Pakistan-Strategie. Europa ist erfreut. Dann Berlusconi und sonst gar nichts. Der italienische Regierungschef zelebriert seine Intronisierung einmal mehr. Gesetze versenken, das spielen die parlamentarischen Kommissionen zurzeit, und den schwarzen Peter schieben sie auch gleich weiter. Die Invalidenversicherung ist nicht die Eingangstür zur Sozialhilfe. Eine Studie widerlegt ein altes Klischee. Einer, der nie auspackt, packt nun ein. Mit Bundesratssprecher Oswald Zick tritt ein verschwiegener Insider ab. Und Sklaven im Paradies. Das Leben der rechtlosen Farmarbeiter in Kalifornien wird immer härter. Besuch bei Familie Lopez. Obamas neue, teilweise auch nicht so neue, Afghanistan-Strategie. Die Terroristen müssen geschlagen werden. Im Grenzgebiet auf der afghanischen und der pakistanischen Seite. Dazu braucht es zusätzliche Truppen, aber auch die zivile Hilfe soll verstärkt werden. Aus Washington, Peter Vögeli.
The safety of people around the world is at stake.
Die Sicherheit der gesamten Welt stehe in Pakistan und Afghanistan auf dem Spiel, sagte Präsident Obama an seiner heutigen Pressekonferenz. Denn würde ein großer Anschlag nicht nur die USA, sondern eine Stadt in Europa, Afrika oder Asien treffen, hätte er wahrscheinlich seinen Ursprung im gefährlichen afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet. Al-Qaida sei ein Krebsgeschwür, das die Atommacht Pakistan von innen zerstören könne.
So make no mistake, Al-Qaida and its extremist allies are a cancer that risks killing Pakistan from within.
Die New York Times konnte sich die Bemerkung nicht verkneifen, diese Rhetorik erinnere an Präsident Bush. Und die Entsendung weiterer 4.000 Militärberater nach Afghanistan summiere sich zusammen mit der bereits angekündigten Verlegung von 17.000 US-Soldaten auf ungefähr die umstrittene Verstärkung, die Präsident Bush 2007 nach Irak entsandt hatte. In der Tat, Präsident Obama hat die Lektionen aus Irak gelernt. Doch Obama wäre nicht Obama, wenn er nicht einen sehr breiten Ansatz gewählt hätte.
A campaign against extremism will not succeed with bullets or bombs alone.
US-Luftangriffe im pakistanischen Grenzgebiet behält sich der US-Präsident zwar ausdrücklich vor. Doch nur Bomben und Granaten reichten nicht aus, sagte Obama. Die gefährdeten Gebiete sollen nicht nur militärisch kontrolliert und stabilisiert werden. In den kommenden 5 Jahren sollen zudem jährlich 1,5 Milliarden Dollar für zivile Projekte nach Pakistan fließen. Die USA seien dem pakistanischen Volk und der Demokratie nicht einer Regierung verpflichtet, betonte Obama.
To avoid the mistakes of the past, we must make clear that our relationship with Pakistan is grounded in support for Pakistan's democratic institutions and the Pakistani people.
Der zivile Wiederaufbau auch in Afghanistan und die Bekämpfung der Korruption habe hohe Priorität. Unter dem Schirm der UNO soll zudem eine regionale Kontaktgruppe geschaffen werden, um Stabilität in dieser gefährlichen Gegend zu schaffen. Eine Kontaktgruppe, zu der nicht nur die NATO-Staaten, sondern auch Russland, die zentralasiatischen Länder, die arabischen Golfstaaten, China, Indien und Iran gehören sollen.
Our NATO allies and other partners, but also the Central Asian states, the Gulf nations and Iran, Russia, India and China.
Obama will die afghanische Armee und Polizei aufstocken und jeder afghanischen Einheit eine NATO- oder US-Einheit quasi als Patin beigeben. Ähnlich wie in Irak soll versucht werden, verfeindete Gruppierungen in allen Provinzen Afghanistans zu versöhnen und Taliban-Kämpfer sollen eine Chance erhalten, die Seiten zu wechseln. Obama betonte, die USA würden klare Zielvorgaben an Afghanistan und Pakistan formulieren, ohne näher darauf einzugehen. Einen Zeitpunkt für ein Ende des US-Militäreinsatzes nannte er nicht. Aber er betonte mehrfach, dass die USA von ihren europäischen Alliierten einen Beitrag auch im zivilen Bereich erwarteten.
US-Präsident Barack Obama setzt also auf verstärkte militärische Mittel in Afghanistan, aber auch auf Verstärkung ziviler Unterstützung. Diese Strategie sorgt natürlich für Gesprächsstoff in der eben angesprochenen NATO, nicht erst, wenn diese nächste Woche am NATO-Gipfel Schwerpunktthema sein wird. Denn über Afghanistan hat sich das Bündnis in den vergangenen Jahren immer wieder zerstritten. Ich fragte Freddy Gsteiger, wie kommt Obamas Rede bei den europäischen NATO-Staaten an?
Die ersten Reaktionen sind positiv. Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat sich unmittelbar nach der Obama-Rede bereits geäußert und er hat gesagt, das ist das Beste, was man in diesem Zusammenhang aus Amerika seit langem gehört hat. Man scheint sich in dieser Frage, also beim Afghanistan-Problem, ganz entschieden anzunähern. Auch der italienische Außenminister hat in eine ähnliche Richtung sich geäußert. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Obama indirekt zumindest eine alte Forderung der Europäer berücksichtigt hat, nämlich auch über einen Rückzug irgendwann aus Afghanistan nachzudenken.
Einiges tönt ähnlich wie bei seinem Vorgänger Bush, aber Obama betont doch sehr viel stärker auch die zivile Unterstützung. Wenn er nur nicht primär Truppen verlangt von den anderen Staaten, ist das ein Ausweg aus der Sackgasse?
Das ist bestimmt ein hilfreicher Ansatz, denn die meisten europäischen NATO-Partner haben klar gemacht, dass für sie noch mehr Truppen nach Afghanistan zu schicken politisch einfach kaum durchzusetzen ist. Aber sie haben auch erkennen lassen, und auch hier hat der deutsche Außenminister Steinmeier heute gesagt, im zivilen Bereich oder im halbzivilen Bereich, also beispielsweise Ausbildung von Polizisten, da könne man durchaus noch etwas tun, da sei noch Spielraum vorhanden. Also Obama wird es wohl damit gelingen, wieder ins konstruktive Gespräch in der Afghanistan-Frage mit den Verbündeten zu kommen.
Was auffällt, Obama spricht nicht mehr bloß vom Problem in Afghanistan, sondern konsequent immer von Afghanistan und Pakistan. Weshalb?
Da merkt man den Einfluss seines neuen Sonderberichterstatters und Sonderbeauftragten für diese Region von Richard Holbrooke. Richard Holbrooke hat, seit er sein Amt vor ein paar Wochen angetreten hat, ganz klar auf diesen Punkt insistiert. Es gibt kein Afghanistan-Problem, es gibt ein AFPAC, ein gemeinsames Afghanistan-Pakistan-Problem. Und zwar, weil einfach die Köpfe sowohl der Taliban wie von Al-Qaida wohl auf pakistanischem Gebiet sind und weil dieses pakistanische Grenzgebiet, ein Fluchtort, eine Logistikbasis, ein Rückzugsraum, ein Planungsgebiet für diese islamistischen Extremisten ist.
Diese islamistischen Extremisten sind ein Problem für die ganze Region und Obama appelliert ja auch an die Staaten in der Region, ganz direkt an Indien, Saudi-Arabien, Russland und auch an Iran. Wie reagiert man dort?
Iran ist ja zum Beispiel ein spannender Fall mit seinem problematischen Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Aber die Iraner haben sich jetzt beispielsweise bereit erklärt, nächste Woche auf der großen Afghanistan-Konferenz in Den Haag zumindest dabei zu sein. Also sie signalisieren damit, dass sie möglicherweise zu einer gewissen Kooperation in dieser konkreten Frage, was das Afghanistan-Problem betrifft, bereit sein könnten. Die Russen haben sich auch in einer ähnlichen Richtung geäußert. Denn es ist offensichtlich, diese Region als Kernzone des internationalen Terrorismus lässt sich nicht von Amerika aus allein oder durch die NATO allein befrieden. Da müssen alle umliegenden Länder, die ja auch bedroht sind durch das Problem, mitarbeiten.
Zusammenfassend, Fredrik Steiger, wie sieht denn nun die Ausgangslage für den NATO-Gipfel in einer Woche aus?
Ich glaube, man kann sagen, die Ausgangslage hat sich klar verbessert. In den letzten Jahren, auch in den letzten Monaten noch, gab es ja immer dieselben Konfrontationen. Die Amerikaner, die sagten mehr Truppen, die Europäer, die sagten, wir können nicht mehr Truppen schicken. Ich glaube, durch diese Rede, auch durch das Bewusstsein, das jetzt auch in Amerika sehr stark geworden ist, es läuft nicht gut, wir müssen gewisse Dinge anders machen, auch mindestens andere Auswege, andere Wege probieren. Ich glaube, dadurch sollte zumindest das Gespräch, der Dialog wieder in einer besseren Atmosphäre, aber wahrscheinlich auch inhaltlich auf einer besseren Ebene zustande kommen.
Informationen von Fredrik Steiger. Unter dem Stichwort Afghanistan findet sich auch ein ausführliches Dossier unserer Online-Redaktion. DRS.ch führt dorthin. Geld war noch nie das Problem von Silvio Berlusconi, und so lässt der italienische Regierungschef von heute bis Sonntag sich und seine neue Partei feiern für 3 Millionen Euro. In diesen Minuten spricht er zu rund 6.000 Delegierten des Popolo della Libertà, Volk der Freiheit. Das ist der Zusammenschluss von Berlusconis Forza Italia und der postfaschistischen Allianza Nazionale von Gianfranco Fini. Diese neue Partei rechts der Mitte könnte auf rund 40% der Wählerstimmen kommen und damit an die Größe der untergegangenen Democrazia Cristiana heranreichen. Ich fragte Massimo Agostinis in Rom, erfüllt sich Berlusconi mit dem politischen Zusammenschluss einen persönlichen Traum oder braucht es die Partei wirklich?
Es ist ein alter Traum von Silvio Berlusconi. Seit er das politische Parkett betreten hat, träumt er davon, die alte Democrazia Cristiana zu beerben und quasi in gleicher Größe wieder dazustehen. Mit der heutigen Übernahme von Allianza Nazionale gelingt ihm das. Die Partei wird fast so groß, wählermäßig zumindest, wie damals die alte Democrazia Cristiana. Bei der Frage nach der politischen Notwendigkeit ist es so, dass er 2007 gesagt hat, er wolle dieses Projekt. Er hat das lanciert, weil auf der Linken dasselbe stattfand, eine Arrondierung. Und er war da etwas unter Druck gekommen, weil er befürchtete, dass die Italiener den Linken folgen würden, welche endlich wollten, dass die Zersplitterung der Parteienlandschaft aufhört.
Und wofür steht denn diese neue Formation?
Das ist tatsächlich schwierig herauszufinden, weil wenn man die Carta dei Valori, also die Wertekarte der Partei, liest, so wird das nicht schlüssig. Es ist sehr viel von Freiheit die Rede. Das kann man aber sowohl von links als auch von rechts unterzeichnen. Schauen wir die Zusammensetzung an. Allianza Nazionale kommt aus der faschistischen Tradition Italiens. Es ist eine Nachfolgepartei von Benito Mussolini und sie steht für einen sehr starken Zentralstaat. Die Forza Italia von Silvio Berlusconi indes betont mehr das Privateigentum, die Eigeninitiative. Und so sieht man das rein von der Herkunft her und von dem, wofür die beiden Parteien stehen, dass es da eigentlich nicht so viele Überlappungen gibt. Deshalb befürchten auch Beobachter, dass wenn Silvio Berlusconi eines Tages nicht mehr ist, weil er zurückgetreten ist zum Beispiel, dass diese Formation dann unter riesige innere Spannungen gerät.
Das Ganze ist also tatsächlich eine Art Sammelbecken. Wie macht man da Politik? Was hält die Partei zusammen außer Berlusconi?
Das ist im Moment tatsächlich nur Silvio Berlusconi mit seinem Charisma und seinem Charme, das er bei aller Kritik einfach hat, das muss man zugeben. Und dann nicht zu unterschätzen, in Italien sind die Pfründe, die winken, wenn man an der Macht ist, also die Pöstchen in der Partei, in der Verwaltung, ja auch bei der öffentlichen Medienanstalt RAI zum Beispiel.
Nun ist es ja nicht das erste Mal in Italien, dass sich Parteien zusammenschließen. Man hat den Eindruck, das passiere laufend, tun sich Parteien zusammen zu einer neuen, lösen sich wieder auf, formieren sich wieder neu. Woher kommt das?
Das kommt aus der Geschichte Italiens. 50 Jahre lang war ja die Democrazia Cristiana an der Macht. Sie vereinigte mehr oder weniger das gesamte politische Feld von rechts bis in die Mitte, sogar bis in die Linke hinein. Und als sie implodierte, wurden diese verschiedenen Strömungen heimatlos. Das heißt, sie meanderten mehr oder weniger durch die Politlandschaft Italiens, vermählten sich, bis die Wahlen vorbei waren, bis der Alltag wieder kam, um sich dann wieder zu trennen. Dieses Verhalten wurde begünstigt einerseits durch die Pöstchenwirtschaft und die Pfründenwirtschaft, die in Italien sehr stark ist, andererseits aber auch durch ein Wahlrecht, das dies immer wieder erzwingt, dass man sich mit unterschiedlichsten Leuten zusammentut. Allerdings muss man auch sagen, seit ein paar Jahren ist das nicht mehr so. Auf der linken Seite hat sich der Partito Democratico, die starke Linke, gebildet und auf der rechten Seite mit dem heutigen Schritt der Popolo della Libertà.
Und dann kommen da noch die exzentrischen Politiker dazu. Was ist eigentlich die Rolle Berlusconis in der neuen Partei?
Er ist der Alleinherrscher, er hat das Geld und er sorgt auch dafür, dass die inneren Feinde quasi, die es gibt in seiner Partei, dass die ausgeschaltet werden und zwar immer sehr schnell und sehr rigoros.
Und ausgeschaltet ist demnach auch der zweitstärkste Mann, Parlamentspräsident Gianfranco Fini, dessen nationale Allianz es ja nun eben nicht mehr gibt. Oder was macht er nun?
Er hat in der neuen Partei tatsächlich kein Pöstchen mehr. Das war wahrscheinlich auch gewollt von ihm. Er zielt immer noch darauf ab, eines Tages Silvio Berlusconi direkt beerben zu können oder sogar Staatspräsident Italiens zu werden. Er tut dies, indem er seit Monaten einen sehr staatsmännischen Politikstil pflegt, indem er nicht herumschreit, wie dies in diesem Land sehr weit verbreitet ist. Er ist quasi so ein ruhender Pol. Ob seine Rechnung dann tatsächlich aufgeht, das weiß man nicht.
Massimo Agostinis war das, unser Korrespondent in Rom. Innerhalb von nur 24 Stunden hat bereits die zweite nationalrätliche Kommission ein großes Geschäft in letzter Minute versenkt. Gestern war es die Rechtskommission mit der Mietrechtsrevision. Heute die Gesundheitskommission mit dem Unfallversicherungsgesetz, in dem es um die SUVA geht. In beiden Fällen war den Parlamentariern offensichtlich der Scherbenhaufen lieber als ein Kompromiss. Aus dem Bundeshaus Dieter Kohler.
Seit gut einem Jahr haben sich die 26 Mitglieder der nationalrätlichen Gesundheitskommission mit dem neuen Unfallversicherungsgesetz beschäftigt. Und heute, nach insgesamt 60 Sitzungsstunden, versenkten sie die ganze Vorlage. Mit 5 Ja-Stimmen von der CVP gegen 6 Nein-Stimmen der SVP und bei 15 Enthaltungen hat die Kommission beschlossen, auf die Vorlage gar nicht einzutreten. Zurück auf Feld 1. Die Kommissionsmitglieder der politischen Rechten setzten sich für eine Privatisierung der SUVA ein. Die Linken hingegen machten sich für ein Monopol stark. Niemand wollte nachgeben, obwohl es immer wieder Versuche gab, Brücken zu schlagen. Kommissionspräsident Jürg Stahl beschreibt den Ablauf.
Es wurden in diesem Zusammenhang dann auch Rückkommensanträge gestellt, bereits gestern.
Doch beide Seiten blieben stur.
Heute gab es einen Rückkommensantrag auf das Rückkommen.
Wieder chancenlos.
Damit war dann die Unzufriedenheit von allen Seiten so groß, dass es zu sehr vielen Enthaltungen gekommen ist und b zu einem knappen Resultat.
Die SP, die sich in Enthaltung geübt hat, ist zufrieden und spricht von einem Marschhalt, der es erlaube, eine bessere, das heißt sozialere Vorlage auszuarbeiten. Die CVP hingegen, die Ja-Stimmer von heute, sind empört über das Scheitern. Unrealistische Extremforderungen hätten die Vorlage zum Absturz gebracht. Tatsächlich macht die zunehmende politische Polarisierung die Konsensfindung in der Bundespolitik immer schwieriger. Zudem nimmt die Bereitschaft zu, die kleineren Themen, was das Unfallversicherungsgesetz im Vergleich etwa mit der Finanzmarktkrise durchaus ist, die kleineren Themen also lieber gleich ganz zurückzustellen, als sich auf eine lange politische Auseinandersetzung, allenfalls vielleicht sogar mit einer Abstimmung, einzulassen. Genau einen solchen ermüdenden Kampf wollte sich gestern auch die Rechtskommission ersparen, als sie die Mietrechtsrevision in aller Deutlichkeit scheitern ließ. Dabei hatte gerade diese Revision eine lange Geschichte hinter sich. Der Mieterverband und der Hauseigentümerverband hatten nach zähem Ringen einen fast schon historischen Kompromiss gefunden. Doch nach verschiedenen Änderungsanträgen stellten sich schließlich beide Seiten quer, mit dem Resultat, dass alles beim Alten bleibt. Die Nationalräte und Nationalrätinnen müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, nicht innovativ zu sein, keine Lösungen für konkrete Probleme anbieten zu können. Genau das, was sie vom Bundesrat ständig fordern und an ihm kritisieren, kriegen sie selber nicht auf die Reihe. Apropos Bundesrat. Nach dem heutigen Scheitern der Unfallversicherungsvorlage kritisierte die Kommission Bundesrat Pascal Couchepin, der es vorgezogen hatte, die Basler Uhren- und Schmuckmesse zu besuchen, statt seine Vorlage in der Kommission zu vertreten. Er trage damit auch eine Mitschuld am Scheitern. Dass man gerne schwarze Peter weiterreicht, auch das gehört gegenwärtig zur Entwicklung der Schweizer Politik.
Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit dem überschätzten Drehtüreneffekt, der Exit-Tür aus dem Bundeshaus und verschlossenen Türen zum Paradies. Fast einer von fünf Schweizern, eine von fünf Schweizerinnen, hat irgendwann zwischen 2004 und 2006 Geld erhalten, aus der Arbeitslosenkasse, von der Invalidenversicherung oder aber Sozialhilfe bezogen. So zeigt es eine neue Studie. Sie zeigt aber auch, dass es den oft kritisierten sogenannten Drehtüreneffekt nicht gäbe. Das heißt, Bezüge von Sozialleistungen würden nur in relativ geringer Zahl von einer Behörde zur nächsten geschoben. Dominik Meyer.
Sie waren arbeitslos, sie bezogen eine IV-Rente, sie erhielten Sozialhilfe. Gut 1 Million Menschen war zwischen 2004 und 2006, also innerhalb von 3 Jahren, auf Hilfe vom Staat angewiesen, vorübergehend oder dauerhaft. Ein solch genauer Überblick ist neu und Katrin Hilber, St. Galler SP-Regierungsrätin und Präsidentin der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren, ist beunruhigt.
Jede fünfte Person war angewiesen auf soziale Sicherung. Das ist viel, vor allem weil die Wirtschaft ja boomte in den letzten Jahren. Und das fordert uns heraus, dass wir dafür sorgen, dass diese Sozialwerke gesichert sind, damit wir in den Krisenmonaten, die uns bevorstehen, diese Sicherung garantieren können.
Die Verantwortlichen der Sozialwerke streichen aber auch Positives hervor. So wurde innerhalb der untersuchten 3 Jahre mehr als die Hälfte der Menschen wieder unabhängig. Am erfolgreichsten dabei waren die Arbeitslosen. 90% von ihnen fanden zurück auf den Arbeitsmarkt. Zudem werden bedeutend weniger Menschen als befürchtet hin und her geschoben, etwa zwischen IV und Sozialhilfe oder Arbeitslosenkasse und IV. Weniger als 100.000 Menschen meldeten sich innerhalb 3 Jahre hintereinander bei 2, weniger als 10.000 bei 3 Sozialwerken an. Der viel kritisierte Drehtüreffekt zwischen den Sozialwerken sei kein größeres Problem, folgt Alain Dubois-Remo, Leiter des Bereichs IV im Bundesamt für Sozialversicherungen.
Das Hin- und Herschieben, wie es oftmals befürchtet wurde, findet nur in Ausnahmefällen statt. Das System funktioniert, auch die Koordination funktioniert eigentlich ziemlich gut zwischen den Systemen.
Allerdings, die Studie deckt mit 3 Jahren nur einen sehr kurzen Zeitraum ab. Zudem legte die IV erst nach Ende der Studie eine härtere Gangart ein und lehnte vermehrt Gesuche ab. Somit bleibt offen, ob wegen dieser Verschärfung heute mehr Menschen von der IV zur Sozialhilfe weitergereicht werden. Genau dies aber wäre interessant zu wissen, zumal die Politik zurzeit über Verschärfungen bei der Arbeitslosenversicherung diskutiert. Arbeitslosenkasse, IV und Sozialhilfe sind miteinander verknüpft. In Zukunft wollen die Sozialwerke deshalb enger zusammenarbeiten. Betroffene sollen rascher die richtigen Sozialleistungen erhalten. Alain Dubois-Remo von der IV nennt als Beispiel Arbeitslose, die sich beim regionalen Arbeitsvermittlungszentrum RAF anmelden.
Wenn Sie auch ein Gesundheitsproblem haben, dann schaut man, dass nicht nur das RAF sich die Situation anschaut, sondern auch der Arzt der Invalidenversicherung. Weil nur dann kriegen Sie die richtige Art der Leistung. Wenn Sie sich nur anschauen, ja, er hat den Job verlieren und vergessen, dass er eine Depression hat oder einen Schuldenberg zu Hause hat, dann suchen Sie die falsche Lösung.
Düster sind die Aussichten bei der Sozialhilfe. Die Zahl der Bezüger steigt stetig. Diese Menschen, das zeigt die aktuelle Studie, finden nur selten zurück in die Unabhängigkeit. Die Sozialdirektoren der Kantone möchten Gegensteuer geben. Sozialhilfebezüger sollen an den Integrationsprogrammen der Arbeitslosenversicherung und der IV teilnehmen können. Demnächst wollen die Kantone das Gespräch mit Innenminister Pascal Couchepin suchen.
Viele sagen mehr, als sie wissen. Er wusste mehr, als er sagte. Oswald Zick, der Sprecher des Bundesrates. Er räumte heute sein Büro. Mit 65 Jahren geht er in Pension. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer hat Oswald Zick beim Kistenpacken getroffen.
Im Bundeshaus West, im Büro von Oswald Zick, stehen 7 Kisten aus Karton, erst zur Hälfte gefüllt mit allerlei Erinnerungen an seine Zeit im Dienst von diversen Bundesräten.
Beispielsweise hier eine alte Armee-Laterne, die hat mir damals Bundesrat Schmid geschenkt.
Die silbrige Laterne verschwindet in der Kiste, Zicks erster Computer wird folgen, auch eine Fotografie von Willy Richard und ein Buch mit dem Titel «Meine Bundesräte». Was er über sie, seine Bundesräte, in all den Jahren erfahren hat, nimmt er ebenfalls mit.
Es gibt ja gewisse Erinnerungen, die muss man nicht verpacken, die hat man im Kopf.
Vieles bleibt da im Gedächtnis haften. Von 1975 an war Zick der Sprecher von insgesamt 5 Bundesräten. Zuletzt war er die Stimme des Gesamtbundesrates. Er saß in den Sitzungen im Bundesratszimmer, hat erfahren, was anderen verborgen bleibt. Und doch sagt auch Zick nach all der Zeit:
Ich glaube, man begreift einen solchen, zum Teil eben hochkomplexen Organismus nie ganz und vollständig.
Verstanden habe er aber immerhin, dass die Macht des Bundesrates nur eine vermeintliche sei.
Das größte Missverständnis, denke ich, ist die Meinung und vielleicht auch der Glaube, der Bundesrat hätte viel mehr Macht und könne dies und das entscheiden und auch bewirken. Währenddem die Macht des Bundesrates im Grunde genommen sehr beschränkt ist.
Beschränkt durch die direkte Demokratie, die Mitbestimmung an der Urne.
Diese politischen Rechte, die hier genutzt werden, die sind nicht immer ein Thema im Bundesrat, aber die Rücksichtnahme auf diese Möglichkeiten des Volkes, die spürt man immer wieder.
Spürbar war für ihn denn auch die vielleicht wichtigste Veränderung in der Schweizer Politik der letzten Jahre, das Erstarken der SVP.
Das hat meines Erachtens die politische Kultur auch insofern verändert, als diese Partei eben auch finanzielle Möglichkeiten hat, um die direktdemokratischen Rechte zu gebrauchen. Man könnte zum Teil auch sagen, zu missbrauchen.
So ein nachdenklicher Bundesratssprecher Oswald Zick.
Der Bundesrat ist selten auf diese Veränderungen zu sprechen gekommen. Aber ich meine, indem 4 Jahre lang Herr Blocher gewissermaßen als Parteiführer auch im Bundesrat geamtet hat, hat man natürlich diese Entwicklung zum Teil hautnah, auch im Bundesratszimmer, mitbekommen.
Zu Verunsicherungen habe dies geführt, sagt der Sozialdemokrat Zick, auch nach dem Ausscheiden von Bundesrat Blocher. Oswald Zick blickt zurück auf seine Amtszeit. Er erinnert sich an die Intrigen, die stattgefunden haben, und auch an die unangenehmen Momente im Bundesratszimmer.
Es kann zu Auseinandersetzungen, manchmal aber wirklich selten auch zu schrillen Tönen kommen in der Bundesratssitzung, und das ist für alle, die dann im Bundesratszimmer drin sitzen, nicht angenehm.
Die 7 Kartonschachteln wird Oswald Zick in den letzten Stunden im Bundeshaus nun noch ganz mit seinen Erinnerungsstücken füllen. Nicht nur die guten, auch die schlechten nehme er mit.
Man kann in der geistigen Kartonschachtel kann man nicht gewisse Dinge einfach nicht einpacken und draußen lassen und abstellen oder irgendwie Delete drücken. Auch die nimmt man mit und die gehören einfach dazu. Es ist vielleicht wie früher beim Militärdienst, wenn man einen BK hat machen müssen, das hat man immer gestunken. Und hinterher hat man sich eigentlich nur noch an die schönen und lustigen Momente erinnert. Und hier ist es, glaube ich, auch so.
Oswald Zick mit seinem Auszug aus dem Bundeshaus West ist es 18.35 Uhr geworden, das Echo-Dossier. Wirtschaftskrise, Verarmung, Obdachlosigkeit, das sind Stichworte, denen Amerikanerinnen und Amerikaner in diesen Wochen wieder häufig begegnen. Bei den Eltern unter ihnen ruft das böse Erinnerungen wach. Erinnerungen an die 30er Jahre, an die große Depression, die Abertausende von Familien in die Not stürzte. Ein besonders dramatisches Beispiel damals war der Elendszug der Okies nach Kalifornien. John Steinbeck hat diesen verarmten, von Großgrundbesitzern und Naturkatastrophen vertriebenen Bauern aus dem Mittleren Westen im Buch «Die Früchte des Zorns» ein Denkmal gesetzt. Würde Steinbeck wieder über die Okies schreiben, über die heutigen Okies, wären es womöglich die Immigranten aus Lateinamerika. Max Ackermann über die neuen Okies auf den Feldern Kaliforniens.
Bakersfield liegt am Südrand des kalifornischen Central Valleys, dem Gemüse- und Früchtegarten der USA. In manch einem Stadtviertel von Bakersfield aber fühlt man sich wie in Mexiko. Ein Drittel der fast 350.000 Einwohner von Bakersfield sind Latinos, Menschen mit Wurzeln in Zentral- und Südamerika. Spanisch ist die Umgangssprache. Die Leute kaufen in Supermercados ein und treffen sich in einer der vielen Taquerias. Ein Teil der Latinos lebt seit Generationen in Kalifornien, das zu Mexiko gehört hatte, lange bevor es ein US-Bundesstaat wurde. Die meisten aber sind erst in den letzten Jahren hierher gezogen, auf der Suche nach Arbeit. Auch Alfonso López, 43, aus Chiapas in Südmexiko. Er sei wegen der Zukunft seiner Kinder nach Kalifornien gekommen, sagt Alfonso, so wie Hunderttausende andere auch. Aus allen Bundesstaaten Mexikos, fügt seine Frau Guadalupe Dominguez an.
De Oaxaca, de Chiapas y de otro lado, que uno no los conoce, uno toda la gente. Pero pues ellos vienen buscando trabajo, porque en sus países no hay trabajo.
Zu Hause gäbe es keine Arbeit und wenn, dann miserabel bezahlte. Mit einer Familie reiche es kaum zu messen.
Y si ya hay una familia, no alcanza el dinero, no da.
Vor 5 Jahren sind Guadalupe und Alfonso mit ihren 3 damals noch kleinen Kindern Richtung USA aufgebrochen. Eine mühsame und teure Reise. Alleine die Schlepper, die sie schwarz über die Grenze führten, hätten $1,000 verlangt. Pro Person und sie dann irgendwo in der Wüste Arizonas alleine gelassen. Zwei Tage hätten sie nichts gegessen, nichts getrunken, erinnert sich Guadalupe. Aber schließlich schaffte es die Familie López bis nach Kalifornien, wo Alfonso und Guadalupe Arbeit fanden auf den Gemüsefeldern und den Früchteplantagen des Central Valleys. Sie wohnen in einem hübschen, weiß getünchten Häuschen am Stadtrand von Bakersfield. Die Töchter Fabiola und Janette spielen im Schlafzimmer. Nett ist es hier, sauber und geräumig, denke ich. Bis mir bewusst wird, dass dieses eine Zimmer alles ist, was die 5-köpfige Familie an privatem Wohnraum besitzt. Den Rest des Hauses teilt sie mit 5 Fremden, aus Kostengründen.
No se puede vivir un cuarto cada quien porque pagaría más, mucho más.
So können sie die Monatsmiete auf $150 beschränken. Mehr liegt nicht drin. Guadalupe und Alfonso verdienen zusammen gerade mal $2,400 im Monat, wenn es denn Arbeit gibt.
No, pues algo duro porque no nada, que no sale nada, pues. El agua, 2 días, 3 días en la semana.
Im Moment sei die Lage ganz schwierig, klagt Alfonso. 2, höchstens 3 Tage pro Woche könnten sie arbeiten. Das Wetter sei schlecht und die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt groß. Über 10% beträgt mittlerweile die offizielle Arbeitslosenrate in Kalifornien. Und da sind die illegal anwesenden Landarbeiter noch nicht einmal mitgezählt.
Y aquí están todos los nombres de los mayordomos con los que hablamos por teléfono.
Hier habe er alle Vorarbeiter der Gegend aufgelistet, sagt Alfonso und zeigt mir einen zerknitterten, mit Telefonnummern vollgekritzelten Zettel. Jeden Tag rufe er an und frage um Arbeit in den Orangen-, Mandarinen- oder Kirschenplantagen, oft genug vergeblich. Und wer Arbeit kriege, müsse alle dafür notwendigen Geräte selber mitbringen. Scheren, Messer, selbst die Umhängetaschen aus Segeltuch für die abgeernteten Früchte.
Todo el material... La compañía casi los contratistas no
Wehren können sich die Landarbeiter kaum. Immer gibt es jemand, der aus lauter Verzweiflung noch schlechtere Bedingungen akzeptiert. Denn ohne Arbeit gibt's auch keinen Lohn. Von Langzeitverträgen, Krankenversicherung oder Schlechtwetterentschädigung können die Landarbeiter nur träumen. Ganz besonders jene, die ohne gültige Aufenthaltsbewilligung hier sind. Und das ist die große Mehrheit der rund 500.000 Farmworkers in Kalifornien. Ein Heer schlecht bezahlter, fast rechtloser Arbeitskräfte auf Abruf. Immer in Gefahr ausgewiesen zu werden. Viele Arbeitgeber nutzten dies weidlich aus, klagt Gewerkschafter Juan Lopez.
Because there's always that intimidation. It's one of the tactics that companies use, the threat that, you know, they're going to call immigration on you, that they're not going to offer you work, and just that adds another layer of difficulty to it.
Juan Lopez arbeitet für United Farm Workers, die vom Arbeiterführer Cesar Chavez in den 60er Jahren gegründete Landarbeitergewerkschaft. Cesar Chavez ist in den USA ein bekannter Mann. In Kalifornien gibt es gar einen nach ihm benannten Feiertag. Doch in der Praxis tut sich die Gewerkschaft schwer. Kaum mehr als 5% der Landarbeiter haben einen von den Sozialpartnern ausgehandelten Vertrag. Zustände fast wie vor 70 Jahren, zur Zeit der großen Wirtschaftskrise.
Wanna work?
Sure, but what is this?
None of your business. Name?
Jode.
How many men?
Four.
Women?
In der Verfilmung von John Steinbecks Roman «Die Früchte des Zorns» kommt die Familie Jode aus Oklahoma in Kalifornien an und wird von Handlangern der Früchtefarmer als Streikbrecher missbraucht. Die Früchte des Zorns sind das berühmteste literarische Denkmal für die verarmten Bauern aus dem mittleren Westen, die sogenannten Okies. Während der großen Wirtschaftskrise in den 30er Jahren zogen über 1 Million von ihnen nach Kalifornien, vertrieben von skrupellosen Landbesitzern, aber auch weil ihre durch jahrelange Monokultur ausgelaugten Felder nichts mehr abwarfen. Eine Serie von Dürren und Staubstürmen gab den Farmern aus Oklahoma, Kansas oder Arkansas den Rest.
Lots of folks back east, they say, is leaving home every day, beating the hot old dusty way to the California line.
Woody Guthrie besingt diesen Elendszug verzweifelter Menschen nach Westen ins gelobte Land Kalifornien. Doch dort waren die Habenichtse alles andere als willkommen. Kalifornien ist ein Paradies, aber nur für Leute mit Geld.
Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee.
Wer keine Kohle, kein Do-Re-Mi hat, geht besser zurück, woher er gekommen ist.
But believe it or not, you won't find it so hard if you ain't got the Do-Re-Mi.
Diese Erfahrung machen 70 Jahre später auch die neuen Okies, die Landarbeiter aus Lateinamerika. Guadalupe Dominguez jedenfalls ist sich längst nicht mehr sicher, ob es eine gute Idee war, nach Kalifornien zu kommen. Sie würde gerne zurück nach Chiapas, doch, sagt sie halb Spanisch, halb Englisch, no hay money. Auch dafür fehle das Geld.
Aunque ya me quiero ir. Pero no hay money.
Guadalupe lacht, aber ihre Augen blicken ernst.
Familie Lopez aus Bakersfield. Das war ein Beitrag von USA-Korrespondent Max Ackermann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.